Sie hören Kontrafunk aktuell am heutigen Dienstag. Fast täglich lesen wir, zumeist in den Meldungen deutscher Lokalzeitungen, von Messerattacken. Die Täter, sehr häufig junge Männer mit Migrationshintergrund, zuletzt etwa in Hamburg und Dresden. Nehmen diese Taten tatsächlich zu oder wird nur mehr darüber berichtet? Und kommen die Angriffe tatsächlich mehrheitlich aus einem bestimmten Milieu? Darüber spreche ich jetzt mit Harun Taktak, der über 16 Jahre Polizeibeamter war, bis zu seiner freiwilligen Kündigung. Schönen guten Tag, Herr Taktak.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Es freut mich, dabei zu sein.
Herr Taktak, Sie haben im Streifendienst, in der Notrufzentrale und später auch als Ermittler gearbeitet, in Frankfurt und dann in Baden-Württemberg. Jetzt sind Sie Finanzexperte für Kryptowährung. Wie kam es denn mit dem Bruch mit Ihrer Polizeikarriere?
Naja, also ich habe ja die Sache mit den Finanzen und der Kryptowährung schon vor circa 8 Jahren begonnen, habe mir nebenher etwas aufgebaut. Ich wollte ja schon immer eigentlich auswandern und die letzten 3 bis 4 Jahre haben mir gezeigt, dass ich nicht mehr wirklich hinter dem System stehen konnte. Und dann war für mich auch der Entschluss sehr schnell klar nach der Corona-Zeit, ich möchte das nicht länger machen und ich gehe meiner Leidenschaft nach, der Kryptowährung, der Finanzen und somit in die finanzielle Freiheit.
Wahrscheinlich auch weniger stressig als ein Job auf der Polizeiwache. Lassen Sie uns zum Thema kommen. Die Zahl der Messerstechereien in Deutschland, die steigt und ist laut Recherchen der alternativen Medien viel höher als allgemein kolportiert. Was weiß man darüber intern bei der Polizei?
Also intern ist das natürlich bekannt. Wir haben das festgestellt seit 2015, also wie man so sagt, seit der sogenannten Flüchtlingskrise, dass diese Messerattacken doch ganz schön zugenommen haben. Auch auf der Straße wurde das, also meine Kollegen haben das immer wieder mitbekommen, dass jetzt doch vermehrt Messerattacken stattfinden, dass mehr Straftaten, gefährliche Körperverletzungen mit dem Einsatz von gefährlichen Gegenständen wie Messern stattfinden. Und das wurde zwar am Anfang nicht wirklich breit getreten, aber irgendwann wurde es ja auch in die Statistik aufgenommen und da war der Anstieg natürlich deutlich zu erkennen. In der Stadt, wo ich nachher gearbeitet habe, da waren wir sogar präsidiumsweit bekannt als die Stadt, wo die meisten Messerattacken stattfanden und das war auch schon erschreckend für uns.
Die Messerattacken werden häufig der zunehmenden Gewaltbereitschaft und Enthemmung in der Bevölkerung und einem Kulturwandel unter Jugendlichen zugeschrieben. Kann denn Bildung etwas dagegen ausrichten, wie manche Kriminologen sagen?
Bildung ist grundsätzlich immer positiv zu werden. Allerdings, wenn Menschen zu uns kommen, die vielleicht jetzt schon 13, 14, 15 Jahre alt sind, die sind ja schon geprägt. Und die ganzen jungen Menschen, die jetzt Messerattacken durchführen oder eben Messer benutzen, sei das zum Attackieren oder sei das vielleicht, um Raubüberfälle zu begehen, die kann man, glaube ich, mit Bildung nicht mehr wirklich ändern. Bildung ist im Frühstadium der Prägung eigentlich, wenn die noch ganz klein sind. Aber jetzt mit Bildung zu kommen für die Personen, die jetzt schon, ich sag mal, 12 oder 13 Jahre alt sind, ich glaube, das ist fast schon zu spät. Also das ist vielleicht für jetzt aktuell nicht zielführend, aber für die kommende Generation natürlich schon. Wir müssen aber jetzt handeln, denn jetzt haben wir diese Attacken.
In der Tat gehören überdurchschnittlich oft junge Männer mit Migrationshintergrund zu den mutmaßlichen Tätern. Warum ist das so?
Also ist es bei der Polizei natürlich kein Geheimnis, dass die überwiegende Anzahl an Straftaten leider ja von Ausländern bzw. von Menschen mit Migrationshintergrund durchgeführt werden. Da kann man jeden Polizeibeamten fragen, das ist in jeder Statistik ganz klar zu sehen. Und wenn ich mir die Tätigkeitsberichte am Tag anschaue, dann sehe ich ja immer die Namen von den Tatverdächtigen. Das sind fast immer ausländische Mitbürger. Vor allem, wenn es um Gewaltdelikte geht. Und ja, diese Menschen kommen natürlich von Bereichen dieser Erde, wo vielleicht Krieg herrscht, wo vielleicht Gewalt an der Tagesordnung ist, wo vielleicht Clanstrukturen herrschen, die vielleicht auch so geprägt werden von der Kindheit schon. Und die kommen jetzt zu uns und treffen auf eine Gesellschaft, die vielleicht auch nicht vorbereitet ist auf solch eine Art von Mensch. Und dann haben wir natürlich uns auch Clan-Kriminalität bzw. ethnische Unterschiede hereingeholt, die natürlich miteinander schon in diesen Ländern nicht wirklich klarkamen. Und jetzt sehen wir ja durch die Massenschlägereien, durch die Clan-Kriminalität und so weiter, dass in Deutschland ausgetragen wird. Und wir als Polizeibeamte waren natürlich immer dazwischen.
Wenn wir von Krieg oder von Clan-Strukturen sprechen, heißt das, dass diese Menschen auch besser am Messer ausgebildet sind und damit ganz anders umgehen, als wir das tun würden?
Das kann man durchaus so sagen. Jeder kann sich ein Einhandmesser kaufen und jeder kann mit einem Messer auch umgehen. Das ist ja wirklich nicht schwer. Ich nehme es in die Hand und kann das Messer irgendwie schwingen und es ist immer hochgefährlich und kann natürlich in der letzten Konsequenz auch tödlich sein. Deswegen ist natürlich klar, dass diese Menschen nahezu alle ein Messer besitzen. Das haben wir auch bei den Kontrollen immer festgestellt. Fast alle, die wir kontrolliert haben, haben irgendwo ein Messer gehabt, meistens ein Einhandmesser, weil das natürlich auch sehr gut aussieht. Das ist auch so ein bisschen ein Statussymbol. Und wir haben auch beobachtet, dass diese Menschen gelernt haben, wie man mit diesem Messer umgeht. Die können in einer Millisekunde mit ihrem Daumen das Einhandmesser aufmachen und haben das sofort parat und können damit richtig gut umgehen. Also es sieht so aus, als wenn diese Menschen sogar zum Teil ausgebildet werden beziehungsweise sich selber ausbilden. Die machen ja meistens alle auch Kampfsport, sei das Kickboxen, Boxen, Jiu-Jitsu oder was auch immer. Und da lernen die natürlich auch den Umgang mit dem Messer. Normalerweise zur Selbstverteidigung, aber ich habe schon, als ich mal so in Zivil unterwegs war, Streife gelaufen bin, habe ich Jugendliche beobachtet von diesem Klientel und die haben schon zum Teil ein Messer in der Hand gehabt, wo sie trainiert haben, wo sie gezeigt haben, hier und da und dort. Also das findet in der Tat statt, vielleicht auch durch Clans und Gangs auch gefördert, möglicherweise.
Lassen Sie uns kurz auf die Rechtslage schauen. 2018 wurden Angriffe mit Messern nicht zwangsläufig als versuchte Tötung eingestuft, sondern als gefährliche Körperverletzung. Ist das immer noch so?
Ja, das ist natürlich so. Eine gefährliche Körperverletzung ist ja die Erweiterung einer normalen Körperverletzung. Allerdings hat es da verschiedene Kategorien und eine Kategorie ist da eine Körperverletzung durch ein gefährliches Mittel beziehungsweise durch eine Waffe. Und ein Messer stellt im Prinzip beides dar, eine Waffe und ein gefährliches Mittel. Und wenn ich eine Körperverletzung mit dem Messer durchführen will, dann wäre das eine gefährliche Körperverletzung. Das Problem ist, und das sah ich als Polizeibeamter auch immer sehr, sehr kritisch, dass viel zu wenig in Richtung versuchtes Tötungsdelikt gegangen worden ist. Man sagt dann bei der Kripo bzw. bei der Staatsanwaltschaft, ja, es muss eine eindeutige Tötungsabsicht zu erkennen gewesen sein. Also zum Beispiel jetzt völlig überspitzt, so, ich habe jetzt hier mein Messer und möchte Sie jetzt ins Herz stechen und Sie töten. Das wäre dann, lustig gesagt, eine eindeutige Tötungsabsicht. Das hast du aber fast nie, beziehungsweise das kann man auch sehr, sehr schwer nachweisen. Also entscheiden die Staatsanwälte meistens, dass es lediglich eine gefährliche Körperverletzung war, auch wenn vielleicht in Richtung Herz gestochen wurde. Aber wenn man die eindeutige Tötungsabsicht nicht nachweisen kann, dann bleibt es bei einer ganz normalen gefährlichen Körperverletzung. Und das ist das, was ich immer kritisiere. Denn wenn so ein Jugendlicher, sagen wir mal 15, 16, 17, so eine Straftat begeht, vielleicht bei einem Gegenüber zweimal in die Brust sticht, aber halt nicht sagt, dass er ihn töten möchte, dann kommt er mit einer gefährlichen Körperverletzung. Bei uns sagt man da GefKV dazu. Davon und das ist meistens, wenn überhaupt, Bewährung, vielleicht sogar noch viel weniger. Und das tut denen halt auch überhaupt nicht weh, da lachen die ja nur drüber.
Ja, das schreckt natürlich nicht ab. Was wäre denn Ihrer Meinung nach der beste Weg zur Vorbeugung solcher Taten? Da liegen mehrere Vorschläge auch politisch auf dem Tisch, beispielsweise mehr Einsatzkräfte auf den Straßen. Innenministerin Nancy Faeser hat ein Messerverbot ins Spiel gebracht. Es gibt auch die Überlegung zu mehr Videoüberwachung oder eben die Abschiebung von Straftätern konsequent.
Ja, das sind alles so Dinge, die meistens nur große Worte sind, aber in der Praxis draußen sehr, sehr schwierig umzusetzen. Ein Messerverbot, wie man es immer wieder sagen will, schreckt natürlich überhaupt niemanden ab, ein Messer mitzunehmen. Was allerdings das Gute daran ist, es gibt der Polizei eine Rechtsgrundlage, um einfache Personen in diesen Zonen kontrollieren zu können und durchsuchen zu können. Das ist der einzige Vorteil, was man in Messerverbotszonen hat. Aber natürlich schreckt das niemanden ab, da ein Messer mitzunehmen. Das ist ja völlig klar. Das Thema Abschiebung ist natürlich immer wieder ein Thema und wird von manchen Parteien propagiert, von manchen Parteien wird es abgelehnt. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, ich war ja sehr lange bei der Polizei in verschiedenen Bereichen und im Streifendienst haben wir ab und zu mal eine Abschiebung bekommen, dann beim Ermittlungsdienst haben wir eine Abschiebung bekommen. Aber ganz ehrlich, da war dann eine Person und die wurde ja im Vorfeld schon observiert und dann war dann der Abschiebungstag und dann, wenn man Glück hat, ist er da. Wenn man kein Glück hat, war er nicht da. Also hat man einen riesengroßen Apparat, der quasi monatelang versucht, diese Person rechtlich zum Abschieben zu bringen, also die Ausländerbehörde, und dann der Polizeiapparat, der versucht, der Person habhaft zu werden und sie dann in letzter Konsequenz tatsächlich ins Flugzeug zu setzen und abzuschieben. Das ist für eine Person ein unglaublich großer Aufwand. Und wenn man sich das jetzt hochrechnet, man müsste das bei hunderttausenden Menschen machen, was man eigentlich auch machen müsste, weil so viele Menschen eigentlich abgeschoben gehören aufgrund ihrer Straftaten, aufgrund von verschiedenen Dingen, aber das kriegt man praktisch überhaupt nicht hin. Also auch wenn man hier das fordert und das alles strenger machen will und so weiter und so fort, das praktisch durchzuführen, dafür gibt es allein schon viel zu wenig Polizeibeamte, um das dann zu machen. Aber ja, das wäre natürlich eine Konsequenz, weil wenn ich mir überlege, dass, sagen wir mal, 70-80% keinen deutschen Pass haben, hierher kommen, unglaublich viele Straftaten begehen und nicht abgeschoben werden, das ist einfach nicht befriedigend und das kann man dem Volk auch sehr schlecht rüberbringen, sage ich mal.
Und Sie haben gerade schon gesagt, häufig sind es auch nur schöne Worte von Politikern. Könnte das Problem nicht auch sein, dass es gar nicht ehrlich angegangen wird, weil sich die beteiligten Politiker gerade im derzeit herrschenden Klima gar nicht trauen, Tacheles zu sprechen, aus Angst, das Geschäft von sogenannten Populisten zu betreiben?
Das ist natürlich meiner Ansicht nach das allergrößte Problem von allen. Ja, wir leben in einer Zeit, in der der Diskurs nicht mehr stattfinden darf. Das klingt immer so populistisch, das klingt immer so, ah ja, Stammtischgespräch, aber eigentlich ist es so, das habe ich bei der Polizei auch ganz klar mitbekommen, man durfte in Anführungszeichen über gewisse Dinge so nicht einfach reden. Und wenn man es gemacht hat, dann hat man entweder ein Disziplinarverfahren bekommen oder man hat halt riesengroße andere Probleme bekommen oder es wurde dementiert. Ja, das Problem ist ja da. Wir sehen ja, wenn ich den Tätigkeitsbericht durchgehe, die meisten sind halt nun mal Ausländer oder haben einen Migrationshintergrund. Das kann man ja nicht wegzaubern. Das ist leider nun mal so. Ich kann es nicht ändern. Ich kann nur sagen, was ich gesehen habe. Und ja, in der Politik gibt es natürlich sehr, sehr viele, die sowieso sehr stark dem linken Spektrum zuzuordnen sind. Die sind eh nicht dafür, solche Maßnahmen zu treffen, weil das nicht in ihr Weltbild passt. Aber die Mitte der Bevölkerung und der Politik, die traut sich natürlich in dieser Gesellschaft nicht mehr die Punkte anzusprechen, weil man natürlich sofort in die rechte Ecke gestellt wird oder halt leider den Begriff Nazi bekommt. Und damit geht man dem Diskurs natürlich komplett aus dem Weg, weil ich muss nicht diskutieren. Wenn ich einfach sage, der ist rechts, dann ist der sowieso außen vor. Dann braucht man mit dem auch nicht mehr zu sprechen, weil rechts ist eh ganz, ganz schlecht. Von daher geht man dem Diskurs aus dem Weg. Und in der heutigen Zeit hat man ja auch gesehen, wenn du nur einen Satz sagst, der nicht so wirklich reinpasst, sagen wir mal, wenn man nur sagt, also das, was ich jetzt hier schon gesagt habe, ist ja schon ganz schlimm, dass die meisten Straftaten, die ich gesehen habe, gerade in den Großstädten durch Personen mit ausländischer oder Migrationshintergrund durchgeführt werden, dann wird das heute schon als rechts eingestuft, obwohl es einfach nur ganz klare Fakten sind und das trauen sich die Menschen nicht mehr, denn wenn du einmal als rechts abgestempelt wirst, dann hast du ein Problem, du wirst nicht mehr zu Diskussionen eingeladen, du wirst zum Teil ausgegrenzt, mit dir wird nicht mehr gesprochen und davor haben die Politiker natürlich auch große Angst, weil man hat in der Vergangenheit gesehen, manche Politiker, die nur einen Satz gesagt haben, waren weg. Und das ist ein riesengroßes gesellschaftliches Problem. Damit lösen wir überhaupt nichts, sondern wir geben sogar noch Futter für die ganz rechten Parteien. Das muss man sich ganz klar vor Augen halten. Wenn nur diese Parteien auf der einen Seite das große Thema, was die Bevölkerung hat, anspricht und die anderen ducken sich weg oder drücken die Leute herunter, die darüber sprechen und so weiter und so fort, das spielt den Populisten in die Hand. Und nicht die Diskussion, die ehrliche Diskussion über diese Problematik.
Eine Einschätzung war das von Harun Taktak, der über 16 Jahre als Polizeibeamter auf Deutschlands Straßen unterwegs war. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.